heute mit einer Quizfrage einsteigen. Welches Lieblingsessen hatte Jesus? Also ihr könnt Vorschläge machen gerne. Brot und Wein wird genannt. Lamm. Falafel. Den Willen Gottes tun. Bitte? Liebe und Gemeinschaft. Was war das Lieblingsessen von Jesus? Ich habe es mal gegoogelt, weil ich war mir nicht so ganz sicher. Und wie ihr wahrscheinlich vermutet, hat Google da eine Antwort drauf gefunden. Und die Antwort auf die Frage, welches Lieblingsessen hatte Jesus, ist relativ schlicht, wahrscheinlich Brot. Aber habt ihr schon mal ein wahrscheinlich Brot gegessen? Ich meine, das muss himmlisch sein, oder? Über manche Vorlieben von Jesus können wir nur spekulieren. Sie sind nicht in der Bibel aufgeschrieben. Aber in der Bibel finden wir eine super umfangreiche Beschreibung von dem Wesen von Jesus. Wer er ist, was ihn ausgemacht hat und was ihn auch heute noch ausmacht. Und wenn man die Bibel so als Ganzes anschaut, dann sehen wir, dass die Person von Jesus Christus die Mitte ist von der Bibel. Alles zeigt auf ihn hin, im Alten Testament und im Neuen Testament. Alles dreht sich um Jesus. Und wir sind eingeladen, eine Beziehung zu Jesus zu haben, ihn als den Messias zu erkennen, anzufangen, mit ihm befreundet zu sein. Und ja, vielleicht bist du schon ein paar Jahre befreundet mit Jesus. Du kennst ihn, du betest regelmäßig. Und vielleicht bist du auch neu und so ein bisschen neugierig noch. Ja, wer ist eigentlich dieser Jesus? Will ich mit ihm befreundet sein? Will ich eine Beziehung starten? Aber egal, ob wir lange oder kurz dabei sind, Jesus kennenzulernen, die Frage ist eigentlich immer die gleiche. Wer ist Jesus für mich? Und was bedeutet das für mein Leben? Was ist, wenn ich über Jesus höre, über Jesus lese, was macht es mit mir? Ist das nur im Kopf oder auch ein Teil von meinem Leben? Wer ist Jesus für mich? Vor ungefähr 2000 Jahren hat Jesus seinen Jüngern diese Frage gestellt. Und das lesen wir im Matthäus-Evangelium. Ich lese Matthäus 16, Abvers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Ja, manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia, manche für Jeremia oder irgendeinen anderen Propheten. Und ihr? Fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Tore zur Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dieses Gespräch zwischen Jesus, ja und dann eigentlich Petrus, obwohl die Jünger da ja alle bei waren, aber es ist dieses Gespräch zwischen diesen beiden. Und das zeigt ganz viel, finde ich, von dem, wer Jesus ist. Und auch heute ist ja die Frage an uns, wer ist Jesus für uns? Und wir finden ganz viel in diesem Text. Darum möchte ich mit euch mal so ein bisschen mehr in diese Szene eintauchen, die wir gerade gelesen haben. Es wird ja relativ explizit gesagt, dass Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi war. Das war ein Gebiet, 40 Kilometer ungefähr nördlich vom See Genezareth, also von Kapernaum, Bethsaida, also diesen Städten, die man auch sonst schon mal in der Bibel liest. Es war ganz im Norden von Israel. Es war eine heidnisch geprägte Gegend. Und ja, die Leute haben alles Mögliche geglaubt und verehrt und war halt so. Und genau dort fragt Jesus seine Jünger, für wen halten die Leute mich? Und für wen haltet ihr mich? Und ich glaube, dass das kein Zufall war. Noch ein bisschen mehr einsteigen in den Hintergrund. Caesarea Philippi war damals eine prunkvoll ausgebaute Stadt. Sie war bekannt, sie war aber auch bekannt für die ganze Götzenverehrung, die dort stattgefunden hat. Und vor allem von 5 Götzenkulten, also hört man oder kann man recherchieren, die es dort gegeben hat. Ihr könnt mal das Bild zeigen. Das ist so eine Rekonstruktion von einer der wichtigsten Tempelgegenden, die sie dort hatten. Eine Felsklippe mit eigentlich wunderschöner Natur und da stehen diese Tempel vor. Und das bekannteste Heiligtum dort ist der Tempel des Pan. Also der Gott Pan, da kommt das deutsche Wort Panik her, ist quasi jemand, der Angst und Panik schaffen und verbreiten kann. Da gibt es den Tempel des Zeus. Wenn man ein bisschen in die griechische Mythologie eintaucht, Zeus ist jemand, der ein recht schlechter Vater war. Das ist so mal ein Aspekt von dem Ganzen. Dann gibt es den Tempel von Kaiser Augustus und der Göttin Roma, also die Rom verkörpert, was einen enormen Personenkult geschaffen hat. Alles drehte sich um die Verehrung von diesen Personen. Dann gab es einen Nymphentempel, diese Naturgeister, die den Menschen wohlgesonnen sind und überall in der Natur versteckt sind. Und dann gab es die Anbetung von der Nemesis, das ist die Göttin der Rache oder auch die gerechte Richterin und kommt immer zusammen mit der Aidos und das ist die Göttin der Scham. Also alles Mögliche als Blumenstrauß finden wir dort in diesen Tempelanlagen, wo ja die Menschen diese Götzen verehrt haben. Und es war bekannt über die Region hinaus. Sie war prunkvoll, diese Stadt. Ich denke, es war auch bekannt, welche Bräuche dahinter steckten. Teilweise mit religiöser Prostitution, teilweise ist das auch mit Tieren gelaufen und so. Also es ist eine Gegend, wo eigentlich ich mich wunder, wo ich das gelesen habe in der Bibel, dass Jesus überhaupt dorthin gegangen ist mit seinen Jüngern. Für die Juden muss das abscheulich gewesen sein. Und ich glaube, bin relativ sicher, dass die Jünger all diese Brauchtümer im Kopf hatten, als sie dorthin gegangen sind. So, ja, das ist doch die Gegend, von der man erzählt. Da passiert doch das und das. Und da müssen wir jetzt hin, Jesus. Und da ist diese Kulisse von Götzenverehrung an einer Felsklippe, Heiligtümer aus Stein. Und dann bekommt dieser bildliche Vergleich von Jesus in diesem Gespräch mit Petrus auf einmal einen ganz anschaulichen Bezug. Dort in der Gegend fragt Jesus, für wen haltet ihr mich? Wer bin ich für euch? Verse 17 und 18. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Petrus heißt griechisch Stein. Also, wenn ich das jetzt mal so in meinen eigenen Worten so ein bisschen interpretiere, ist es so, Simon, die Heiligtümer, die du hier siehst, sind von Menschen aus hartem Stein gebaut. Im Gegensatz dazu baue ich meine Gemeinde mit lebendigen Steinen. Und du bist einer von diesen Steinen. Jesus stellt dem was entgegen und bringt Petrus das bei. Und diese Offenbarung, diese innere Gewissheit, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, möchte Gott jedem schenken. Und das ist hier eine der Geschichten in der Bibel, die wie so ein Prototyp ist für alle Christen. Jesus spricht mit Petrus, aber es gilt für uns heute genauso. Wir sind eingeladen, so lebendige Steine zu sein. Einige Jahre später, nach diesem Gespräch, spricht Petrus in einem seiner Briefe von diesen lebendigen Steinen. Und ich vermute, dass er sich erinnert hat an diese Begebenheit ein paar Jahre vorher in Caesarea Philippi. Wir lesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einem heiligen Priestertum, um durch Jesus Christus geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Lebendige Steine. Nicht das, was Menschen schaffen, sondern das, was Gott schafft. Was Gott in uns als Offenbarung, als Erkenntnis von dem, wer er eigentlich ist, schaffen möchte. Das macht uns lebendig und zu lebendigen Steinen. Und das geht direkt über in den nächsten Teil vom Gespräch zwischen Jesus und Petrus da in Caesarea Philippi. Nämlich, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Felsen, da steht im Griechischen Petra, also das Felsmassiv, das ist deutlich größer als Petrus, der Stein. Und das ist für mich so, als ob Jesus sagen würde, Petrus, hier die Heiligtümer mit ihren Götzenkulten basieren alle auf menschlichen Ideen und Überzeugungen. Meine Gemeinde baue ich aber auf der Offenbarung, wer ich bin. Dass ich der Messias bin, der Sohn Gottes. Und das ist das Fundament, das ist die Basis, der Fels. Und ich finde es spannend, wenn man sich diese Tempelanlage anschaut, da in Caesarea Philippi, da gibt es heute nur noch Ruinen von, aber die sind an den Felsen rangebaut und nicht auf den Felsen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Detail, wo wir wissen dürfen, das, was Jesus baut, steht über anderen Sachen. Jesus baut auf einem stabilen Fundament, nicht irgendwo angelehnt. Und dann geht der Vers weiter, wo Jesus mit Petrus spricht und sagt, und die Tore zur Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich habe mich lange gefragt, warum Jesus hier von Toren zur Unterwelt spricht. Ich meine, Tore funktionieren ja nach einem super einfachen Prinzip. Entweder ist das Tor auf bzw. angelehnt oder es ist zu. Wenn es zu ist, habe ich entweder den Schlüssel oder nicht. Auf oder zu. Aber ein Tor hat keine Macht, mich anzugreifen. Womit denn? Es hängt an irgendwelchen Aufhängungen oder Scharnieren und kann sich nur auf oder zu bewegen. Wo ist der Punkt, Jesus? Jesus möchte hier was deutlich machen. Und er gebraucht dafür ein Bild, das alle verstehen können. Hä? Warum alle? Also, ich habe es nicht verstanden, bis ich jetzt vor kurzem das entdeckt habe. Nochmal zurück zu dieser ganzen Kulisse, vor der die Jünger gestanden sind. Auf der Rückseite von dem Pan-Tempel gab es eine Grotte. In dieser Grotte sind, also quasi im Berg, die Jordanquellen zusammengeflossen. Die haben dann einen tosenden Wasserstrom erzeugt, wo man nicht die Tiefe bestimmen konnte. Und die Leute haben geglaubt, dass das Wasser in der Grotte ohne Boden ist, dass es quasi direkt in die Unterwelt führt. Und diese Grotte war quasi benannt als die Tore zur Unterwelt. Und dieses Benanntwerden greift Jesus auf. Es ist quasi so, als ob Jesus Petrus sagen würde, Simon, Sohn des Jona, nichts von dem, was du hier siehst an Kulten, ist in der Lage, meine Gemeinde zu überwältigen. Nichts von dem, was du hier siehst, hat die Macht, das zu überwältigen, was ich euch als Offenbarung gebe, was in euch ist, als den lebendigen Stein. Damals hatten die Jünger diese ganz konkreten Götzenkulte vor Augen und die Jünger kannten Jesus auch auf der anderen Seite, wie er gewirkt hat, wie er gelebt hat, sie haben ihn erlebt. Und ich möchte das mal so ein bisschen gegenüberstellen, was diese Kulte im Detail ausgemacht haben und wer Jesus ist. Weil oft ist es so, dass diese Kulte, von denen wir hören, jetzt in der griechischen Mythologie, in der römischen Mythologie oder wo auch immer, sind häufig so personifizierte Haltungen von Menschen, personifizierte innere Glaubenssätze. Und wir haben heute solche Kulte zwar nicht mehr, aber solche Glaubenssätze und Haltungen sind immer wieder bei uns in der Gesellschaft auch da. Und da ist zuerst der bekannteste Tempel dort, der Tempel von Pan für Angst und Panik. Und wenn ich da mal so ein bisschen auf unser Land schaue, ja, wir Deutschen haben ja schon eine gewisse Mentalität und ein gewisses Verhältnis auch zu unserem Sicherheitsbedürfnis. Wir brauchen finanzielle Sicherheit, weil wir uns sonst Angst machen, dass wir zu wenig haben oder dass irgendwas unkontrollierbar ist. Wir lieben Zertifikate und ich glaube, in Versicherungen sind wir auch Weltmeister. Also irgendwo schwingt da in unserer Mentalität etwas mit, wo wir eine gewisse Form von Ängstlichkeit haben. Das muss nicht negativ sein erstmal. Ich meine es einfach nur erstmal als Beobachtung. Und vielleicht haben wir jetzt ein bisschen persönlicher gesprochen, Angst um unseren Job. Wir haben Angst, uns an Corona anzustecken oder das weiterzugeben. Vielleicht haben wir Angst vor der Impfung. Angst, dass unsere Gesellschaft den Bach runtergeht, wenn wir die Nachrichten hören. Und vielleicht stellt sich auch in uns so ein gewisses Gefühl ein, wie, ja, in der Öffentlichkeit kann man gar nicht mehr so richtig was sagen als Meinung, wenn es nicht politisch auch so gewollt ist, dass man diese Meinung vertritt. Vielleicht haben wir Angst vor der Zukunft, Angst zu kurz zu kommen. Was auch immer wir für Ängste in uns haben, Ängste sind uns durchaus vertraut. Im Johannesevangelium lesen wir, wo Jesus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt und die Angst in der Welt überwunden. Und da ist so die erste Frage für mich und für uns: Ist Jesus für mich der Messias, der Ängste überwindet, und für mich der Messias, der aus Ängsten befreit, den ich suche, damit er mich befreit? Und dann gehen wir weiter zu dem nächsten Kult von Zeus. Und das steht für schlechte Vaterschaft. Also in der griechischen Mythologie ist er irgendwie der Vater von allem Möglichen. Und demgegenüber ist Jesus, der uns ein ganz anderes Bild von Vaterschaft vorlebt. Unter anderem lebt er uns vor, was Treue bedeutet, was Liebe bedeutet, fördern und eine freigebende Verbindung zu Kindern. Und da lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 14. Philippus spricht zu ihm, also zu Jesus: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: Solange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Jesus lebt eine ganz innige Beziehung zu seinem Vater, weiß sich getragen, geliebt, unterstützt. Und gleichzeitig ist er eine ganz freie Person, weil der Vater nicht klammert. Ich finde es faszinierend, wenn ich da drüber nachdenke, über dieses Bild von Vaterschaft. Natürlich bin ich auch selbst jetzt herausgefordert, wo ich eine Tochter habe. Wie bin ich als Vater zu ihr? Wie möchte ich sein? Wie mache ich mich auf den Weg, mich da auch gut zu verändern, wenn ich ja irgendwo das Gefühl habe, nee, ich bin da an der Stelle kein guter Vater. Ist Jesus für mich der Messias, der mein Bild von Vaterschaft prägen darf? Ist Jesus für mich der Messias, der meine Beziehung zu Gott Vater wiederherstellt oder wiederherstellen soll? Als drittes haben wir da diesen Tempel von Augustus. Er war damals der Kaiser und wollte unbedingt verehrt werden. Und das ist so, ja, da ist jetzt jemand, der sprichwörtlich auf dem Sockel steht. Und ja, die bekannteste Form, glaube ich, von Personenkult ist da, wo wir Menschen auf den Sockel heben. Wir haben jetzt keine Statuen mehr, aber ich denke, es ist uns schon irgendwo geläufig, dass wir ja in unserem bekannten Freundeskreis oder so, wo wir Menschen treffen, ja, Kinder sind ihr Ein und Alles. Oder so Helikoptereltern, Hauptsache dem Kind. Vielleicht wird auch die Partnerin oder der Partner so auf den Sockel gehoben. Oder bestimmte Prediger. Ja, du musst unbedingt nur von dem, und das ist jetzt absolut cool. YouTuber, was auch immer. Wenn der für dich betet, es kann, muss nicht zwingend, aber es kann eine Form von Personenkult sein. Eine andere Form von Personenkult ist, ja, sich mit Kontakten aus dem Bekanntenkreis zu schmücken. Ja, das ist der Herr Doktor, den ich kenne. Der Firmenleiter, die Frau Oberbürgermeisterin. Und unabhängig von der Form, von dem Ausdruck, was wir als Personenkult irgendwo leben, steckt dahinter häufig ein Mangel in uns. Ein Mangel an Selbstwert, den wir stillen wollen. Den wir über andere Menschen stillen wollen. Ist Jesus für uns der Messias, der jedem Menschen Wert gibt? Und auch mir Wert gibt, der zu mir sagt, du bist genug? An dir habe ich Wohlgefallen. Das vierte Heiligtum dort in Caesarea Philippi war für die Nymphen. Und Nymphen waren Naturgeister, weibliche Gestalten, die in der Natur vorkommen und den Menschen wohlgesonnen sind. Und auf die heutige Zeit sehe ich etwas Vergleichbares in esoterischen Dingen. Also zum Beispiel, wenn man Edelsteine ins Trinkwasser legt. Ich weiß nicht, wozu das dienen soll, aber also so auch als Naturwissenschaftler fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen. Oder auch Aberglauben, alles Mögliche. Ich kenne das so aus meiner Großelterngeneration, die dann, da hat das Käuzchen wieder gerufen. Jetzt ist bestimmt jemand gestorben. Also da, wo Dinge in unserem täglichen Leben so spiritualisiert werden oder wo wir ja eine spirituelle Hilfe uns wünschen und haben wollen, die nicht Jesus heißt, könnte man auch mal hinschauen. Aber Philipp, so ein bisschen hier und da ist doch okay, oder? Schadet ja nicht. Ja, ich glaube schon, dass Gott das nicht so cool findet. Ich meine, wenn du in einer Beziehung lebst, frag mal deine Partnerin oder deinen Partner. So ein bisschen hier und da ist, glaube ich, nicht so cool. Matthäus 28, 18. Und Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus hat alle Macht. Er ist nicht auf Hilfe angewiesen. Ist Jesus für uns der Messias, der alle Macht hat, auch in unserem Leben, auch für uns, und dem ich mein Vertrauen schenke? Das fünfte und letzte Heiligtum, auf das ich eingehen möchte, ist das der Göttin Nemesis und Aidos. Richterin und die Göttin der Scham, wenn man verurteilt wird und sich schämt, das ist sehr, sehr eng beieinander, auch psychologisch. Jeder verdient seine gerechte Strafe. Wir kennen das vielleicht in Sprichworten, Lügen haben kurze Beine, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, dass du Bescheid weißt. Das geschieht dir zu Recht. Tja, das ist halt Schicksal. Schon damals hatten die Menschen die Vorstellung, dass jede und jeder seine gerechte Strafe bekommt. Nicht nur, dass unser Handeln Konsequenz hat, sondern dass du dafür gerade stehen musst, bitteschön. Und dafür war die Nemesis bekannt und verantwortlich. Aber diese Vorstellung ist gnadenlos. Sie ist ohne Gnade. Und dort, wo wir ohne Gnade leben, hat Scham ein Heimspiel. Die setzt sich da überall drauf und wir werden so kleine Zwerge. Innerlich. Und ich möchte zwei Bibelstellen mit euch anschauen, die das ausdrücken, was Jesus dem gegenüberstellt. Das ist einmal aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 30. Wir kennen doch den, der gesagt hat, meine ist die Rache, ich werde vergelten und ferner, der Herr wird sein Volk richten. Gott möchte richten und entscheiden, nicht irgendjemanden, den wir dafür halten. Im Markus-Evangelium lesen wir die Geschichte von der Heilung von einem Gelähmten, der durch das Dach gelassen wird. Und dann entspinnt sich so ein Dialog zwischen den Pharisäern und Jesus. Und Jesus sagt ihnen, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liege und geh umher. Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Jesus verkörpert Gottes Gnade. Er verkörpert Vergebung. Durch ihn ist Vergebung möglich. Wir sind nicht gnadenlos ausgeliefert. Wir dürfen Gnade bekommen. Sie ist ein Geschenk. Und weil Gott in Jesus gnädig ist, uns gegenüber, dürfen wir auch vertrauen, dass er ein gerechtes Gericht hält, weil er uns mit Gnade begegnet, mit Annahme, mit Wertschätzung. Ist Jesus für mich der Messias, der gnädig ist, der mir und Menschen in meinem Umfeld Gnade schenkt? Für Simon Petrus war Jesus der Messias, der Sohn Gottes. Wer ist er für mich? Was würden wir heute antworten, wenn Jesus uns fragt, für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Ich glaube, für diejenigen von uns, die schon länger irgendwie Jesus kennen und mit ihm sprechen, ist es hilfreich, sich immer wieder neu zu fragen, wo habe ich Jesus wirklich als Messias? Oder gibt es Bereiche in meinem Leben, wo er eigentlich nochmal neu der Messias sein soll für mich? Und vielleicht bist du auch neu mit dem Glauben und streckst dich da gerade so ein bisschen nach aus und weißt noch gar nicht so richtig, wie du das anfangen kannst. Und ja, man kann mit Jesus eine persönliche Beziehung haben. Bete doch ein ganz schlichtes Gebet. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte die Gnade, die du mir vom Vater her schenken möchtest, annehmen. Ich möchte annehmen, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und mich versöhnst mit Gott. Hilf mir, dich kennenzulernen. So in etwa kann ein Gebet aussehen. Und ich möchte noch mit uns allen beten. Jesus, danke dafür, dass wir diese Geschichte lesen dürfen in der Bibel, wo Petrus diese Erkenntnis hatte, wer du bist. Und ich bete, dass jeder, der sich das gerade wünscht, diese Erkenntnis von dir, wer du wirklich bist, zu bekommen, dass du ihn und sie erfüllst mit dieser Offenbarung, dass das nicht etwas ist, was einfach nur in unserem Kopf ist, sondern dass es in unser Herz reinkommt, dass wir es in uns wissen und verstehen, wer du bist, wer du für uns bist. Gib uns auch immer wieder ein Bewusstsein dafür, dass wir lebendige Steine sind in deiner Gemeinde. Dass dich ein Gebäude nur zweitrangig interessiert, aber du ein unglaubliches Interesse an uns hast als Menschen. Und begegne uns als Messias da, wo wir Angst haben, wo wir falsche Vorstellungen haben von Gott, dem Vater. Wo wir andere Personen auf den Sockel gehoben haben, bitte ich dich um Vergebung. Und auch dort, wo wir in allem Möglichen Hilfe gesucht haben, aber nicht bei dir. Hilf uns immer wieder neu, dir zu vertrauen und die Gnade auch für uns persönlich anzunehmen. Lass uns noch einen Moment innehalten und vielleicht sind einzelne Themen oder Fragen, die du mit Gott sprechen möchtest, möchte ich gerade noch Raum für geben, dass du den Moment hast. Ich bitte dich dafür, dass du zunimmst in unserem Leben und dass das, was du jetzt vielleicht angerührt hast, was uns aufgefallen ist, dass du da auch in der kommenden Woche dran bleibst bei uns.